Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 123 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Milch und wann sie eigentlich so heißen darf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte letzte Woche einen ziemlichen Gehirnexplosionsmoment, als wir hier beim Podcast das erste Mal unsere echten Downloadzahlen von Spotify reinbekommen haben. Das haben wir nämlich offensichtlich bis dahin nicht oder nur sporadisch. Und es hat sich herausgestellt, dass der Veggie World Podcast je nach Monat, was sich natürlich sehr unterscheidet zwischen Winter und Sommer und Ferien und Nichtferien und, nicht so um die 12.000 bis 15.000 Mal gehört wird, wie ich das bisher so dachte, sondern eher so zwischen 60 und 100.000 Mal im Monat. Das ist ziemlich abgefahren und das freut mich unfassbar. Also danke von Herzen nochmal an euch alle, dass ihr reinhört, wie immer mal wieder. Danke an euch und natürlich ganz, ganz großen Dank an mein wundervolles Team bei der Veggie World und beim Podcast und an meine Frau Nicole, die mir immer bei den Recherchen hilft und beziehungsweise die Recherchen macht. Und ja, danke an euch alle, dass dieser Podcast anscheinend so unfassbar erfolgreich ist. Herzlichen Dank übrigens auch an Marina, die ich am Samstag auf der Green World Tour Messe in Düsseldorf treffen durfte. Vielen Dank für dein liebes Feedback zum Podcast. Ich finde es immer wieder hammer spannend und cool, euch bei Live-Events zu treffen und immer wieder zu sehen, was für Menschen eigentlich so hinter den Veggie World Podcast Hörerinnen und Hörern stecken. Die Green World Tour Messe war insgesamt was für Menschen, die noch nie auf einer Veggie World waren, vielleicht. Da sicherlich spannend, aber doch eher was für Anfängerinnen und Anfänger. Ich persönlich hatte mehr auf Infos für Tiny House Interessierte gehofft, aber definitiv keine schlechte Messe. Insgesamt muss ich sagen, bin ich da doch Veggie World verwöhnt. Was mich aber sehr gefreut hat, war ein komplett veganer Foodtruck namens Dr. Vegetary aus Detmold, der mit seinem Weihnachtsburger und den sehr guten Pommes überzeugen konnte. Der hat mich nämlich auf eine Idee gebracht. Ich komme gebürtig ja aus Westfalen, genauer gesagt aus Herford, für alle von euch, die zuhören und aus der Gegend sind. Liebe Grüße. Und ich weiß, wie unfassbar rar gesät in einigen Gegenden das Angebot veganer Speisen doch noch ist. Also ich weiß, dass es in Herford noch recht rar gesät ist. Das letzte Mal, als ich da war, war es noch katastrophal. Ich war aber auch eine Weile nicht da. Und ich dachte mir, ich mache mal einen kleinen Aufruf an euch als Community. Wenn ihr nicht gerade in den Großstädten lebt, was sind eure Tipps, vor allem Geheimtipps, um gut vegan zu essen? Müsst ihr auswärts immer auf Pommes mit Ketchup zurückgreifen? Habt ihr Deals mit Bäckereien oder mit Pizzerien oder was auch immer gemacht? Bringt ihr euren eigenen Käse unter der Hand mit? Oder was habt ihr für Empfehlungen? Also egal, ob ihr aus Bad Salzuflen, aus Schleusingen, aus Xanten oder von Langeoog kommt, schreibt mir gerne eure Tipps und Tricks an lars@veggieworld.de oder einfach @larswalterofficial bei Instagram. Die besten Tipps stelle ich nächsten Montag im Podcast vor. Vielen Dank schon mal dafür. Denn wir wollen ja nicht, dass sich irgendwie Neuveganerinnen und Neuveganer, die sich irgendwie umschauen, von einem vermeintlich mau aussehenden Angebot in ihrer Heimat ins Boxhorn jagen lassen. So, ich hoffe, ihr zerberstet nicht schon vor Spannung, denn diese Woche spreche ich weiter mit der wunderbaren Annalena Klapp von ProVeg über den Pflanzenmilchreport 2019, das neue Nachschlagewerk rund um die beliebteste Veggie-Alternative der Welt. Anna stellt nicht nur die letzte Milchalternative vor, die wir auf dem Plan haben, nämlich Reismilch und was es da zu beachten gibt, sondern wir sprechen auch darüber, wie eigentlich weltweit die Richtlinien bezüglich Pflanzenmilch aussehen, wo sie überhaupt Milch heißen darf, welches Land Pflanzenmilch offiziell absolut nicht empfiehlt und ob es ähnliche verbale Scharmützel um Milch, Pflanzenmilch und deren Benennung gibt, wie um Fleisch und Fleischalternativen. Viel Spaß beim Interview.
Reismilch.
Perfekt.
Geil, das kann man
das
gut sagen.
Das ist einfach.
Ja, Reismilch ist so die allergenärmste Milchalternative auf dem Markt, was sie einfach besonders gut geeignet macht für Allergikerinnen und Allergiker. Sie ist relativ kohlenhydratreich, enthält aber wenig Fett und wenig Proteine. Bei Reismilch ist es so, sie ist zwar die beste Alternative für Menschen, die eben wirklich Unverträglichkeiten und Allergien haben. Gleichzeitig muss man aber hier den Arsengehalt beachten. Arsen ist ein Halbmetall, das giftig für uns Menschen ist und in der Umwelt einfach natürlicherweise vorkommt. Deshalb, also es ist in der Luft, im Wasser, im Boden und deshalb ist es auch in unseren Nahrungsmitteln zu gewissen Teilen. Reis ist leider ein Getreide, das relativ viel Arsen aufnimmt im Vergleich zu anderen Sorten. Was auch dazu führt, dass im Reis oder auch in Reisprodukten auch etwas höhere Arsenrückstände enthalten sind. Und genau hier ist eben der Punkt. Für erwachsene Menschen ist es relativ unproblematisch. Also es gibt gesetzliche Höchstgrenzen, da wird dann schon drauf geachtet. Aber deshalb ist Reismilch eher nicht für Kleinkinder geeignet.
Deswegen ist das nicht so als Säuglingsnahrung empfohlen wie Mandelmilch.
Ganz genau. Mhm. Also auf keinen Fall als Säuglingsnahrung oder für Kleinkinder verwenden, wegen des Arsengehalts. Und aber für erwachsene Menschen oder beziehungsweise für alle anderen Verbraucherinnen und Verbraucher ist es ein sicheres Lebensmittel, das Teil einer ausgewogenen Ernährung sein kann.
Mhm. Ja. Einfach da auch ein bisschen auf die Menge achten.
Genau, auch da auf die Menge achten, nicht nur noch irgendwie von Reismilch ernähren.
Mhm. Wir reden jetzt sehr entspannterweise, wie ich finde, über Pflanzenmilch. Benennung ist aber je nach Land ja schwierig. Mhm. Wie sieht das da aus, die Lage?
Ja, auch super spannend. Das war mir nämlich auch nochmal wichtig, das so ein bisschen aufzuklären. Auch hier haben wir ja einen sehr europäischen Blick, würde ich mal behaupten. Mhm. Wir kennen ja Sojamilch nur als Sojadrink.
Ja.
Weltweit ist es aber gar nicht so krass reguliert wie bei uns. Also beispielsweise in Amerika regelt das die Food and Drug Administration. Die hat eben offiziell Milch definiert als das Milchsekret einer oder mehrerer gesunder Kühe. Und in den USA ist es so, dass die Produkte, wer schon mal in den USA auch war, wird gesehen haben, dass Pflanzenmilch dort Milch genannt werden darf. Also steht dann Soymilk beispielsweise auf den Produkten. Genau. Das ist deshalb, weil das in den USA dieses Gesetz nicht so ganz, ich sag mal, streng durchgesetzt wird. Mhm. Also die definieren zwar schon, dass es eigentlich nur das tierische Sekret ist, aber die Hersteller, also in der Praxis hat sich's irgendwie etabliert, es trotzdem so zu nennen und es wird aber auch nicht irgendwie reglementiert.
Krass, spannend. Genau. Gerade in den USA, wo viel verklagt wird.
Genau, gerade in den USA. Also, aber da sind auch gerade, natürlich kannst du dir vorstellen, durch diesen ganzen gewachsenen Trend der pflanzlichen Alternativen sind sie natürlich jetzt auch dabei, das doch zu reglementieren. Aber die Praxis ist aktuell noch so, dass es noch nicht so reglementiert wurde. In Australien ist die Definition sehr ähnlich wie in den USA. Dort gibt es aber in dem Gesetz noch den Zusatz, dass wenn beispielsweise Soja vor Milch steht, ist es eine eindeutige Kennzeichnung, dass es sich nicht um Kuhmilch handelt. Deshalb, deshalb ist es wirklich in Australien und Neuseeland offiziell erlaubt, Sojamilch auch Sojamilch zu nennen auf den Produkten.
Man möchte meinen, wenn Menschen lesen können. Wow, okay.
Genau. Dann schauen wir, oder aber auch im asiatischen Raum ist es, darf es auch so genannt werden. Mhm. In Afrika darf es auch so genannt werden. In Europa hingegen sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, wie ja sicherlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen. Bei uns darf das Ganze nur Drink genannt werden. Die Definition ist ähnlich auch wie in den USA, aber hier wird es auch tatsächlich streng durchgesetzt. Also da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal dieses Gerichtsurteil mit der Firma Tofu Town, die ja, glaube ich, Tofu-Butter in ihrem Sortiment hatten. Und da wurde das Ganze dann auch nochmal dran diskutiert mit der Benennungspraxis und es wurde dann auch leider bestätigt, nein, es darf so nicht heißen. Also es ist den tierischen Produkten vorenthalten. Das wird dann gern damit begründet, dass es die Verbraucherinnen und Verbraucher verwirrt, also dass die nicht zuordnen können, ob es jetzt ein Kuhmilchprodukt ist oder nicht, was totaler Quatsch ist. Es gibt mittlerweile auch Studien, sowohl aus Deutschland als auch Amerika, die belegen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sehr wohl den Unterschied kennen und auch den Unterschied bewusst also wählen. Also, ja, ne? Genau, es ist halt paradox, aber ja.
Ich finde es vor allem sehr paradox, weil wir dann natürlich auf Dinge kommen wie Erdnussbutter, Kokosmilch, Babyöl oder Kinderriegel.
Richtig, Kakaobutter.
Ein Kinderriegel, bestimmt aus Kind.
Ja, genau. Und das eben auch dieser Fall.
Zimtschnecke.
Ja, genau, dieser Fall Kokosmilch. Also selbst da haben wir ja eine pflanzliche Milchalternative. Ja. Das ist nämlich deshalb, weil die EU ihren Mitgliedstaaten erlaubt, Ausnahmen in eine Liste aufzunehmen. Mm. Ja, und da können, also wir könnten eigentlich relativ einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt Sojamilch in diese Ausnahmenliste auf und dann darf es auch so benannt werden. Kokosmilch Kokosnussmilch stand halt drauf. Die ist schon relativ etabliert bei uns gewesen. Die gab es schon länger. Die hat es halt irgendwie noch drauf geschafft. Aber alles Neuere jetzt blockiert man, weil man, tja, das ist natürlich jetzt auch eine Spekulation von mir, aber weil man scheinbar auch so ein bisschen vegane pflanzliche Alternativen gerne blockieren möchte, weil man den Status quo der tierischen Produkte erhalten möchte, also aus industrieller Sicht. So.
Ja, ist ja letztendlich wie die ganze Diskussion um Veggie-Discs und dürfen wir Fleischalternativen, wie dürfen wir die benennen und so. Ne? Ja, das ist schon sehr, sehr kurios.
Absolut, absolut. Und und daran wird auch diese Wahllosigkeit einfach, also es ist einfach völlig daneben und es ist einfach total eindeutig, diese Benennungspraxis. Das ist etabliert im Sprachgebrauch. Die Verbraucher und Verbraucherinnen wissen es genau und für die ist es ja auch in der Regel, also alle Beteiligten am Markt sind ja daran interessiert, dass dieser Unterschied klar ist. Also sowohl die Hersteller als auch die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen ja genau entweder pflanzlich oder tierisch. Und es ist einfach unnötig, total unnötig. Gleichzeitig, was ich auch nochmal aber trotzdem erwähnen möchte, ich finde es wichtig, dass Pflanzenmilch auch Pflanzenmilch genannt werden kann, offiziell auf den Produkten, weil es einfach die Verwendung klar macht.
Ja.
Also ne, es wird sofort auf einen Blick deutlich, wofür ich es verwenden kann und muss sollte. Und es ist einfach in Zeiten, wo wir darüber sprechen, dass wir nachhaltiger konsumieren sollten, umso wichtiger zu zeigen, hey, da gibt es Alternativen. Die sind nachhaltiger und die sind auch gesund und können genauso verwendet werden. Und deshalb ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, dass diese Produkte Milch genannt werden können.
Voll. Außerdem ist Pflanzendrink auch einfach irgendwie anstrengender zu sagen. Und es ist genau das Ding. Du willst dich ja, das soll ja immer der kleinste gemeinsame Nenner sein. Wir wollen die kleinsten Schritte gehen, die wir können, was die Umstellung angeht. Das heißt, jemand wird sich eher Sojamilch kaufen, wenn jemand Milch zum Backen braucht, sucht man ja nicht nach einem Drink. Mhm. Außerdem klingt Drink auch immer künstlicher.
Mhm. Das ist halt. Exakt. Ich finde auch, Drink hat immer sowas von Softdrink. Irgendwas Ungesundes so. Mhm. Und das wird dem halt einfach nicht gerecht, weil Pflanzenmilch so ein tolles Lebensmittel ist.
Ja.
Und damit hört leider die Benachteiligung, die gesetzliche, nicht auf. Also wir haben nämlich noch eine steuerliche Diskriminierung. Das ist auch tatsächlich von EU-Land zu EU-Land unterschiedlich, nämlich das Thema Mehrwertsteuer. Manche Staaten machen keinen Unterschied zwischen Kuhmilch und Pflanzenmilch und manche machen sehr große Unterschiede. Auch hier Deutschland wieder ein Negativbeispiel. Kuhmilch wird mit 7% besteuert, Mehrwertsteuer. Und Pflanzenmilch, also alle Pflanzenmilchsorten bis auf Kokosnussmilch.
Nicht im Ernst. Kokosnussmilch, ja.
Alle anderen Pflanzenmilchsorten mit 19%.
Kokosnussmilch ist voll das verwöhnte Blag.
Ja.
Nimmt sich ganz schön was raus.
Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Krass. Also in Belgien, Dänemark, Finnland, in Großbritannien machen alle keinen Unterschied. Aber Österreich beispielsweise, Deutschland oder auch Italien, die machen diesen sehr großen Unterschied teilweise. Also Italien ist noch krasser. Die besteuern Kuhmilch mit 4% und Pflanzenmilch mit 22%.
What?
Das ist richtig krass, ja.
Okay.
Genau, ja. Also eine große Benachteiligung, die dem einfach nicht gerecht wird, weil wir sprechen aktuell irgendwie darüber, eine Klimasteuer zu erheben etc. Und besteuern gleichzeitig Produkte, die irgendwie weniger CO2 emittieren, also höher als das andere Produkt, zu dem es die Alternative sein soll. Also es ist halt total geil.
Da müssen noch einige Schritte gegangen werden. Mhm. Ja. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Alternative zu Kuhmilch, die da heißt Kulturmilch.
Ja.
Oder Labormilch, nehme ich an. Ähnlich wie Laborfleisch, Kulturfleisch oder halt Cultured Meat, gibt es das ja auch mit anderen tierischen Lebensmitteln.
Richtig, ja, kultivierte Kuhmilchproteine. Das haben wir eben auch in so einem kleinen Kapitel in dem Report aufgegriffen, weil es wahrscheinlich einfach in den nächsten ein bis drei Jahren sicherlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. So wie wir eben über Laborfleisch sprechen, ist das eben auch ein Ding. Unterscheidet sich aber ein bisschen von dem, wie, also in der Herstellung. Es ist ein bisschen, ich würde es mal behaupten, unspektakulärer. Der Herstellungsprozess sieht einfach so aus, dass der genetische Code von Hefezellen modifiziert wird und mit dem genetischen Code von Kuhmilchprotein versetzt. Und daraufhin erfolgt so ein Fermentationsprozess, wie man sich eben so bei Hefe das so vorstellt, wo die Mikroorganismen dann eben diese Milchproteine produzieren. Und der Herstellungsprozess ist ähnlich wie bei der Produktion von Vanillin. Das ist dieser Aromazusatz, der in vielen Lebensmitteln drin ist. Oder auch von Insulin, was ja Diabetikerinnen und Diabetiker zur Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels nutzen. Also und da ist es ja schon sicher etabliert. Man kann es damit tatsächlich gut vergleichen. Mhm.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Hefezellen werden mit Kuhmilch-DNA quasi geimpft, um das weiter zu verbreiten. Genau, das heißt, du bräuchtest quasi 50 Milliliter Kuhmilch, um 2000 Liter Kuhmilch herzustellen, oder?
Man braucht da mittlerweile wohl gar nicht mehr original Kuhmilch, sondern man hat da irgendwie, also ich bin jetzt auch keine Lebensmitteltechnikerin oder so, also das Tier ist bereits nicht mehr im Prozess involviert. Okay. Anders als bei beispielsweise Laborfleisch, wo es noch aktuell involviert ist, ist es bei Milch wohl schon nicht mehr der Fall.
Ah, spannend.
Und auch hier beispielsweise braucht man bei Laborfleisch aktuell ja auch noch dieses Kälberserum, was ja sehr kritisch ist. Und bei Kuhmilch gibt es im gesamten Prozess auch kein Tier mehr. Also keine irgendwie tierischen Produkte. Ja.
Ach cool, das wusste
genau.
ich gar nicht.
Ja, also deswegen ist es schon ein bisschen anders. Deshalb sage ich auch unspektakulärer, beziehungsweise vielleicht auch unkritischer. So könnte man es vielleicht auch sagen. Also aus ethischer Perspektive, weil wirklich gar kein Tier mehr involviert ist. Mhm. Dieses Jahr ist auch in den USA erstmals eine Eiscreme auf den Markt gekommen, die auf der Basis von kultivierten Kuhmilchproteinen angeboten, also hergestellt
Stimmt,
wurde.
Stimmt, das hatte ich gesehen, ja.
Legendary, glaube ich, heißen die, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Krass. Ja. Also ich hatte bei meinem letzten Vortrag, dass die Leute das generell auch gut finden und ja auch gerne umstellen möchten. Einige haben dann aber auch Angst um die Arbeitsbedingungen von Milchbäuerinnen und Milchbauern. Habt ihr das untersuchen können, wie so ein bisschen die Arbeitsbedingungen sind und wie sieht da... Gibt es da Menschen, die positiv darüber berichten können?
Ja, also wir haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht, was denn die Milchalternative für die Landwirtschaft wäre oder auch für Molkereien. Also das ist uns ja nicht egal. Mhm. Wir sind ja jetzt irgendwie auch keine Tagträumer, die sagen so, wir machen das jetzt und dann müssen wir halt schauen, was mit den anderen passiert. Das ist jetzt nicht mehr unser Thema. Nee, überhaupt nicht. Also auch das haben wir uns angeschaut. Und tatsächlich ist es eben so, dass die Kuhmilchproduktion in den letzten 30 Jahren rasant angestiegen ist weltweit. Gleichzeitig haben aber immer mehr Kuhmilchbetriebe oder beziehungsweise Bäuerinnen und Bauern, die Milchviehbetriebe hatten, geschlossen. Also da habe ich eben auch so ein paar sehr imposante Zahlen zugefunden. Und zwar allein in Australien haben 61% der Milchviehbetriebe geschlossen.
What?
Ah ja, das geht noch weiter. In den USA sind es 75% und in der EU sind es 81% der Milchviehbetriebe, die geschlossen haben in den letzten 30 Jahren. Also unsere Milch...
Während gleichzeitig der Output aber gestiegen ist.
Yes, genau. Holy der Output shit. Ist gestiegen, die Produktion ist gestiegen, die Betriebe haben geschlossen. Wow. Wie kann das sein? Das ist deshalb, weil die Kuhmilch und die Kuhmilchprodukte, die wir heutzutage konsumieren, kommen fast ausschließlich aus industriellen Großbetrieben. Das ist alles Masse, alles Massentierhaltung. Das sind nicht mehr diese kleinen Betriebe, die da irgendwie einen guten Arbeitsplatz haben und so weiter, weil diese industriellen Großbetriebe, die schaffen auch nicht viele Arbeitsplätze. Das ist ja alles mechanisiert, das sind ja alles Maschinen, die da die Hauptarbeit erledigen. Da arbeiten nicht viele Menschen. Also genau das ist dieser Punkt. Und gleichzeitig ist es halt ein enormes Problem für unsere Umwelt, weil da einfach kein Kreislauf in der Landwirtschaft ist, sondern da wird einfach nur auf Masse produziert. Da entsteht natürlich enorm viel Gülle und so weiter, die dann auf die Flächen wieder ausgebracht werden. Das verunreinigt das Wasser, ja, diese ganzen Sachen, ne? Wird dann noch weiter verschärft. Und es erfolgt einfach keine nachhaltige Landwirtschaft. Und genau zu diesem Punkt haben wir dann ein Interview auch geführt, um das einfach nochmal exemplarisch darzustellen. Mhm. Und zwar mit Daniel Hausmann. Daniel Hausmann hat 2012 den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen, hat außerdem auch Ökolandbau und Vermarktung studiert. Und er ist vegan geworden, auch relativ zur selben Zeit, wo er den Familienbetrieb übernommen hat. Das war eine Kuhhaltung, wenn ich es nicht gerade schon erwähnt habe. Genau, und dann hat er gesagt, so, ey, das macht jetzt für mich irgendwie hier keinen Sinn mehr mit Kuhhaltung. Ich lebe vegan aus ethischen Gründen. Ich verkaufe die Kühe und baue jetzt irgendwie Gemüse und Getreide an. Und dann hat er das gemacht, auch relativ, wie er selber sagt, so naiv einfach angefangen, da umzustellen. Und heute ja, läuft der Laden sozusagen. Sie verkaufen da ihre Produkte und machen das Ganze in der sogenannten bio-vegan-zyklischen Landwirtschaft. Da hattest du ja, glaube ich, auch schon mal einen Podcast zu.
Ja.
Da kann man sich das bestimmt noch mal detaillierter anhören, als ich es jetzt erklären könnte.
Folge 47, 48.
Und, aber man kann auch tatsächlich das Interview bei uns im Pflanzenmilch-Report mit Daniel nachlesen. Also super sympathischer Typ, der das Ganze auch nochmal richtig gut erklärt und einfach auch die Alternativen aufzeigt, die es eben für Bäuerinnen und Bauern oder Landwirte gibt.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass wir mehr Erfolgsstories brauchen. Und deshalb ich ja eben noch so auf Arbeitsplätze kam, wie wenig eigentlich die Bauern und Bäuerinnen halt für den Liter Milch bekommen. Und wie viele deswegen letztendlich auch schließen mussten, ja, ja, durch richtig. Diese Preisdumping,
ja,
und sowas. Und dass dann Erfolgsstories wie von dem Daniel sind, die zeigen können, hey, wir haben erfolgreich umgestellt und machen letztendlich jetzt auch mehr Geld damit.
Ne? Ja, richtig. Ja, und auch noch ein weiteres gutes Beispiel für so eine erfolgreiche Transformation ist ja Amherst. Also die hast du ja bestimmt auch schon mal irgendwann im Podcast gesprochen, oder nicht?
Bestimmt erwähnt, ja.
Genau, also vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, Amherst ist eine Molkerei aus New York, die auch ziemlich erfolgreich war, 90 Jahre lang. Und aber irgendwann ging halt die Nachfrage nach Kuhmilch immer weiter zurück, wie es ja insbesondere in den USA und Europa gerade einfach passiert. Die Nachfrage nach Kuhmilch geht zurück. Und Amherst, oder nee, der Betreiber von Amherst, der Inhaber so rum, Henry Schwarz, hat sich dann gesagt, also das macht hier keinen Sinn mehr. Ich schließe die Molkerei und ich eröffne eine Pflanzenmilchfirma. Und mittlerweile produzieren die ausschließlich Pflanzenmilch, also beispielsweise auch so total interessante Sorten wie Walnussmilch und Hanf-Barista-Sorten. Und also das klingt alles total toll, da möchte man am liebsten mal irgendwie durch und probieren. Genau, und ist damit auch total erfolgreich. Sie sind laut eigenen Angaben das am schnellsten wachsende pflanzliche Getränkeunternehmen der USA. Mhm. Haben mittlerweile, glaube ich, 16 verschiedene Sorten. Ich hatte da mal auf der Webseite geschaut. Und ja, und weiteres Beispiel kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde, man muss es trotzdem erwähnen. Danone, also auch einer der größten Kuhmilchproduzenten der Welt, auch die stellen gerade immer mehr auf pflanzlich um. Also die haben ja als Markteinstieg auch Alpro aufgekauft. Mhm. Das wurde ja dann aus ethischer Sicht auch von vielen kritisiert. Wie gesagt, alles gerechtfertigt, wenn man das auch kritisiert. Finde ich voll in Ordnung. Man darf nicht alles nur immer blauäugig begrüßen. Man darf es auch gerne mal kritisch sehen. Auch wenn ich auch sagen muss, gewisse Entwicklungen sind zu begrüßen. Und da, bei Danone war es ja glücklicherweise auch so, weil manchmal nutzen die das auch, um die Marke dann sterben zu lassen. Mhm. Das haben sie ja bei Alpro glücklicherweise nicht gemacht. Mhm. Ist ja nach wie vor eine ziemlich große Marke. Und Danone sagt eben, dass sie bis 2025 die Produktion pflanzlicher Alternativen verdreifachen wollen.
Wow.
Also die wollen da auch richtig reinbuttern, weil sie sagen, es ist einfach viel ressourceneffizienter, pflanzliche Milchalternativen zu produzieren als tierische.
Das ist halt das Ding. Letztendlich können wir es uns ja momentan nur leisten, weil irgendwie immer jemand anders den Preis bezahlen muss. Aber wenn wir mal schauen, wie viel weniger Ressourcen wir ja einfach immer brauchen. Deswegen setzt sich Rügenwalder ja, glaube ich, auch gerade sehr ein für Erbsenprotein, um nicht mehr Soja zu importieren oder so und mehr regional anzubauen. Sehr spannend. Das ist, glaube ich, ja das Ding, dass die großen Firmen springen immer mehr auf, es wird immer mehr produziert. Wie spiegelt sich das letztendlich in Ernährungsrichtlinien wieder, dass Pflanzenmilch irgendwo auch da dann mal zu finden ist?
Genau, das war nämlich auch so ein total spannendes Thema, das mich auch beschäftigt hat. Und das wollten wir untersuchen. Und das ist das Schöne, wenn man in einer internationalen Organisation arbeitet. Wir haben uns dann nämlich gesagt, so, ey, wir werten jetzt sämtliche Ernährungsrichtlinien aus, die wir irgendwie übersetzen können, die wir irgendwie vielleicht auch auf Englisch in die Hände bekommen können. Mhm. Wir haben hier unterschiedlichste Nationalitäten bei uns in der Organisation. Come on, let's do it. Und ja, dann haben wir alle möglichen Ernährungsrichtlinien von Ländern, die wir irgendwie bekommen konnten, analysiert. Zusammengekommen sind 92 Länder in 25 verschiedenen Sprachen. Was wirklich enorm war. Genau, die haben wir alle analysiert und ausgewertet und uns angeschaut, wo wird Pflanzenmilch bereits erwähnt und wo nicht. Also vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, Ernährungsrichtlinien, das ist sowas wie die Ernährungsempfehlungen der verschiedenen Staaten, sowas, was bei uns die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, macht. Sowas gibt es in jedem Land. Jedes Land hat in der Regel eine eigene Ernährungsrichtlinie. Manchmal sind es Pyramiden, manchmal sind es Teller, manchmal sind es 10 Regeln. All diese Dinge hat irgendwie jedes Land. Genau. Und das haben wir uns angeschaut, weil nämlich in den meisten Ernährungsrichtlinien, insbesondere in den Industrienationen, Kuhmilch eine eigene Lebensmittelkategorie ist. Mhm. Also da haben wir, in manchen gibt es einfach Protein als Kategorie. Darunter fallen dann eben Fleisch, Milch, Hülsenfrüchte, Nüsse etc. Aber viele, viele, auch wir in Deutschland, haben Milch als eine eigene Lebensmittelkategorie. Mhm. Und das bedeutet, dass empfohlen wird, diese Kategorie täglich zu konsumieren. Ja. Das Spannende ist, das fußt auf keiner Evidenz. Also der Mensch braucht Proteine, der Mensch braucht Calcium. Gar keine Frage. Aber der Mensch braucht nicht Kuhmilch. Also ne, das ist halt eigentlich total paradox, dass man das als eine eigene Gruppe empfiehlt.
Voll.
Weil sicherlich kann man damit seinen Bedarf an Protein decken. Das steht außer Frage. Aber es muss nicht eine eigene Kategorie sein, weil du kannst deinen Bedarf auch mit anderen Lebensmitteln decken. Na gut, das jedenfalls so viel dazu. Wir haben diese 92 Richtlinien ausgewertet und gefunden, dass mittlerweile schon 23 Länder Pflanzenmilch als Alternative zu Kuhmilch benennen. Was,
okay, wow.
Und alle anderen erwähnen sie gar nicht. Mhm. Und ein Land rät sogar davon ab, sie als Kuhmilch-Alternative zu verwenden, und zwar Paraguay.
Okay. Paraguay mag keine Sojamilch.
Paraguay mag keine Sojamilch.
Okay, wow,
ich weiß auch nicht, was da los ist. Fanden wir auch sehr witzig. Genau, also das sind natürlich auch nicht alle Länder der Welt. Das sind alle, die wir irgendwie auswerten konnten.
Klar.
Eine Übersicht mit einer Weltkarte haben wir auch in unserem Report. Da kann man das nochmal nachlesen. Und ja, spannend waren auch so die unterschiedlichen Statements dazu. Also beispielsweise fand ich auch sehr interessant, in Schweden, da haben wir den auch so ein paar Auszüge aus den Ernährungsrichtlinien uns rausgegriffen. Und in Schweden heißt es eben, angereicherte pflanzliche Getränke aus Weizen und Soja haben geringere Klimaauswirkungen als Kuhmilch. Also das steht in den Richtlinien, das ist so mega fortschrittlich.
Voll.
Ne? Oder Vietnam heißt es beispielsweise, dass der Konsum von Sojamilch und aus Soja hergestellten Produkten eben dazu beitragen kann, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs vorzubeugen. Also auch hier, was ja auch wirklich die Studienlage darlegt, haben die eben ganz klare positive Position zu Soja ergriffen. Genau, ja. Und das ist ja auf jeden Fall interessant. In Deutschland übrigens ist es ist sie nicht, also da wird keine Pflanzenmilch gar nicht erwähnt. In Kanada wird sie erwähnt, um das nochmal, in den USA wird sie erwähnt, in Finnland, in Schweden ja offensichtlich.
Ich meine, in Kanada war kurzzeitig so ein bisschen der Irrtum, dass sie Kuhmilch gestrichen hätten und durch Pflanzenmilch ersetzt.
Ja, das wurde so ein bisschen falsch verstanden. Mhm. Also was Kanada gemacht hat, genau dieses Ding, was ich nämlich gerade erklärt habe, die haben Kuhmilch als einzelne Kategorie gestrichen. Mhm. Also dieses Ding von wegen, dass Kuhmilch eine eigene Lebensmittelkategorie ist, das haben sie tatsächlich gestrichen. Und sie haben stattdessen jetzt die Kategorie Proteine und da haben sie Kuhmilch reingepackt. Aber gleichwertig zu Sojamilch, zu aber auch Hülsenfrüchten, aber auch andere Sachen wie Fleisch und Fisch sind da enthalten.
Okay.
Ja.
Das ist ja immer schon mal ein Schritt. Krass.
Ja.
Es ist so krass, oder was, mit welchen Mitteln und welchem Aufwand diese kleinen Schritte erzielt werden müssen.
Ja.
Aber was das letztendlich bedeutet.
Absolut. Und gerade die Ernährungsrichtlinien sind eigentlich ein so wichtiges Instrument. Also sie geben nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern so eine Orientierungsfunktion. Also darauf fußt ja auch die gesamte Ernährungs- und Agrarpolitik des Landes. Also sie sind eigentlich ein total einflussreiches Instrument. Das sagt auch die FAO, also die Welternährungsorganisation, dass wir durch Ernährungsrichtlinien, wir müssen da Nachhaltigkeitsaspekte mit aufnehmen, weil sie eben so eine starke Lenkungsfunktion haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch Alternativen zu Kuhmilch aufnehmen und zeigen, ey, das gibt es auch noch. Und das ist auch eigentlich ganz klimafreundlich und umweltfreundlich gut für die Gesundheit und für die Tiere sowieso.
Ich finde es so geil, weil, wie du am Anfang schon erwähnt hast, so Sachen wie der Fleischatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung und so, ne? Da habe ich ja auch super viel von meinen Recherchen, von meinem Vortrag her und so. Das sind ja einfach so Recherchenmonster, wo du einfach alles Mögliche herziehen kannst. Das hilft einfach so vielen Menschen, darauf Dinge zu, also ob das jetzt Studien sind oder ob das auch Berichte, ob das Referate für die Schule sind oder für die Uni oder alles Mögliche. Also wenn ihr irgendetwas über Pflanzenmilch wissen möchtet, dann geht zu diesem Pflanzenmilch-Report, weil das halt einfach sehr umfangreich ist. Ne?
Ja.
Das ist echt mega gut. Ja, sehr geil. Vielen Dank
für
deine Info. Und ich bin sicher, wir hören uns bald wieder.
Stimmt.
Und hast du schon irgendwas am Horizont, worüber du sprechen darfst, was so das nächste Projekt ist? Oder?
Von Porridge oder von
überhaupt,
mir?
Überhaupt.
Ja, also ich selbst schreibe ja gerade so einem kleinen Büchlein über Frauen in der veganen Bewegung. Das wird nächstes Jahr veröffentlicht werden. Zu viele Details kann ich tatsächlich noch nicht verraten. Es ist gerade noch so ein bisschen, also ich habe auch schon so 2 Kapitel tatsächlich jetzt fertig und bin mittendrin. Aber ja, das wird nächstes Jahr dann erscheinen und freue ich mich schon sehr drauf.
Sehr geil. Ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin. Danke dir.
Und wenn ihr mehr zu Annalena und ihrer Arbeit lesen möchtet, auch zu ihrem Buch zukünftig auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann folgt ihr einfach bei Instagram @foodrevolte oder schaut auf ihrem Blog vorbei, foodrevolte.de, und schaut euch auch auf jeden Fall ohne Umwege den Pflanzenmilch-Report an. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes und schaut auf jeden Fall bei proveg.de vorbei. Ich kann die Wichtigkeit dieses Reports wirklich gar nicht genug betonen, denn so haben wir alle ein super zuverlässiges Dokument an der Hand, um Menschen umfangreich über Pflanzenmilch zu informieren und vor allem um Mythen und Vorurteile abzubauen. Also runterladen, lesen, freuen. Danke. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars@veggieworld.de oder bei Instagram @larswalterofficial und folgt uns auch gern @officialveggieworld. Auf unserem Blog bei veggieworld.de/blog findet ihr natürlich immer Spannendes zu lesen, zum Beispiel momentan sehr praktisch zahlreiche Tipps von veganen Plätzchenrezepten bis hin zu Timo Frankes viergängigem Weihnachtsmenü. Schaut also auch da sehr gerne vorbei. Wenn euch in dieser Folge wieder einige Worte unbekannt oder ungewöhnlich vorkamen, dann seid ihr mir und meiner schönen alten Wortreihe wieder auf die Schliche gekommen. Denn was bedeuten eigentlich Ausdrücke wie ins Boxhorn jagen lassen, zerbersten oder scharmützel oder auf die Schliche kommen? Ins Boxhorn jagen lassen bedeutet jemanden in die Enge treiben, einschüchtern, verunsichern oder auf eine falsche Fährte locken. Und der Ursprung, die Herkunft dieser Redensart ist bisher ungeklärt. Einige Erklärungen sind zum Beispiel, eine Person auf das Horn eines Bocks, also eines Ziegenbocks, zu jagen. Das wirkt, besonders damals wirkte das umso einschüchterner, wenn man das Boxhorn mit dem Teufelshorn verbindet, was damals oft in Verbindung gebracht wurde, was diesen Ursprung zusätzlich noch nahelegt. Außerdem gab es einmal zum Beispiel einen Gelehrten namens Marcus Zuerius van Boxhorn, der wohl mit seinem unglaublichen Wissen viele Leute argumentatorisch in die Enge getrieben hat. Die Hülsenfrüchte des Boxhorn haben einen sehr unangenehmen Geruch. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Bezeichnungen und Erklärungen für diese Redensart. Bersten oder zerbersten oder es birst etwas, bedeutet letztendlich nichts anderes als mit großer Gewalt plötzlich auseinanderbrechen, zerspringen oder zerplatzen. Ein Scharmützel, von italienisch Scaramuccia, auch treffen, bezeichnet den zeitlich wie örtlich begrenzten Kampf kleinerer Einheiten innerhalb eines größeren Konflikts, also wie eine kleine Schlacht. Das dazugehörige Verb ist übrigens scharmützeln oder auch scharmuzieren. Oder auch kleinere Gefechte liefern oder plänkelnd fechten. Ich finde solche Worte einfach wundervoll. Auch wenn Scharmützel insgesamt natürlich nichts Wundervolles waren. Und jemandem auf die Schliche kommen bedeutet letztendlich jemanden entlarven, enttarnen oder jemandes Absicht durchschauen. Einfach nur, um so ein bisschen eure Eloquentik wieder zu erweitern. Und bitte schreibt mir keine Kommentare zum Wort Eloquentik. Ich weiß, das ist ein eigens erfundenes Wort. Ab jetzt gibt es das. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit neuen wundervollen Infos, wo ich nämlich eure Geheimtipps vortragen werde und mit Alex Flohr über Burnout und über Oberleckeres plaudere. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.